Heute sind im Waiblinger Stadtgeflüster zu Gast die Müllerin Thea Scholz von der Hegnacher Mühle und Daniel Schmied vom Hofmarkt Schmied.
Herzlich willkommen zum Waiblinger Stadtgeflüster mit Stefanie Anhalt.
Ihr beide habt ja was gemeinsam. Ihr produziert, also und zwar Dinge, die man essen kann. Im Fall von Daniel hat es mit Obst und Gemüse zu tun. Im Fall von Thea vor allen Dingen auch mit Mehl, Brot. Und das ist jetzt ja nur eine Mini-Auswahl. Das ist ja quasi nur mal zum Antexten. Aber die Leute in Waiblingen kennen euch ja wahrscheinlich, weil, ich meine, Thea, eine Mühle, eine Müllerin, wie viele von deiner Sorte, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, gibt es eigentlich?
Das kommt jetzt drauf an. Also Müller insgesamt gibt es schon mal im Vergleich zu anderen Berufen nicht viele. Also es gibt jedes Jahr 80 ungefähr, die
bundesweit?
Die den Gesellenabschluss machen und jedes Jahr ungefähr 20 bis 25 Meister, die abschließen. Und es gibt teilweise Jahre, da ist im Meisterkurs keine einzige Frau. Wir waren damals zu dritt im Meisterkurs. Das wechselt so ein bisschen, aber als Frau ist man dort schon unterbesetzt, ja.
Wahnsinn. Und das ist die Hegnacher Mühle,
richtig,
die du betreibst mit deinem Mann zusammen?
Ja.
Und wie lange jetzt schon?
Mitmachen tun wir seit 2019. Mhm. Selber betreiben tun wir sie erst seit 1. Januar diesen Jahres.
Ganz frisch.
Ganz neu. Ja.
Voll aufregend.
Ja, schon. Es ist vor allem hauptsächlich seltsam, dass jetzt überall mein Name draufsteht und das sieht ehrlicherweise ziemlich falsch aus immer noch.
Nein, da musst du dich dran gewöhnen, oder?
Ja, doch, klar.
Das wird
und
schon.
So, alle sagen immer so, ja, nein, kannst du auch stolz drauf sein. Ich bin stolz, gell? Ja. Ich habe mein ganzes Leben drauf hingefiebert, so. Aber trotzdem, wenn man das gewohnt ist, dass da immer der Name vom Papa stand und jetzt steht überall der eigene Name drauf, dann denkt man sich so, Moment, hier stimmt was nicht.
Also gehen wir nachher auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Daniel, bei euch ist es dieses Jahr 30-Jähriges, was ihr feiert, oder? Hier steht seit 1995 Familienbetrieb, Daniel Schmied, der Hofmarkt Schmied ist das. Das heißt mit Landwirtschaft dran, mit allem, was dazugehört?
Ja, das kann man genau so sagen. Also 1995 haben wir den Hof gekauft, meine Frau und ich, in Beinstein. Das war eine alte Gärtnerei. Also, sage ich mal, mit einem kleinen Gewächshaus dabei und so weiter. Und da ist auch der Name Hofmarkt entstanden. Also unser Gedanke war, dass wir haben vorher schon produziert, aber einen ganz kleinen Stil, und haben auf Wochenmärkten verkauft. Und wir haben einfach gesagt, wir möchten die Produkte, die wir produzieren, am Hof verkaufen. Und so ist auch der Hofmarkt-Name entstanden. Und das haben wir dann einige Jahre dort auch erfolgreich gemacht, aber haben den Wochenmarkt nie weggelassen. Und dadurch, sage ich mal, ist dann auch irgendwann der Kunde natürlich nicht mehr so sehr an den Hofmarkt oder an den Hof gefahren, sondern hat natürlich auch den Wochenmarkt und andere Verkaufsstellen von uns dann gerne besucht.
Aber ihr seid dann auch auf dem Waiblinger Wochenmarkt hier,
genau,
ne? Immer sehr regelmäßig vertreten.
Richtig.
Obwohl ausschlafen ist ja nicht, wenn man auf dem Wochenmarkt
Nein.
ist, ne? Wann musst du raus?
Wenn man auf dem Wochenmarkt geht es immer um 4, sage ich mal, gehen wir raus. Aber wir verkaufen ja auch im Großmarkt und da geht es dann jeden Morgen um 1 Uhr los.
Nachts, ne?
Nachts.
Wenn andere nach Hause
genau,
kommen,
richtig,
ja, fangt ihr richtig an zu schaffen.
Genau, so ist es.
Ja. Wie ist das bei euch in der Mühle? Bisschen entspannter, was das angeht?
Ah ja, ich persönlich darf mich nicht beschweren, weil ich bin ja halbtags bei den Kindern und deswegen eigentlich Büromüllerin vormittags.
Büromüllerin, das ist auch ein schöner
Begriff. Mein Mann und mein Vater, die arbeiten schon viel. Also je nachdem, vor Weihnachten natürlich auch mehr, fangen die morgens zwischen 6 und 7 an und hören abends um 5 auf und haben sich dazwischen mal so 10 Minuten kurz hingesetzt, um was zu essen.
Aber mehr ist es nicht, ne? Das muss einem klar sein.
Man könnte schon auch eine Stunde Mittagspause machen, aber wir sind da ehrlicherweise auch alle nicht so der Typ dafür, weil je länger man mittags sitzt, desto mehr fällt man ja auch in so ein Mittagsloch und dann gibt es ja Dinge, die man tun kann und dann tut man die halt, anstatt da faul rumzusitzen, also wirklich.
Aber das klingt bei euch beiden durch, das ist schon ein Entschluss, den man da wirklich fasst, weil ich meine, mit Romantik hat das jetzt nicht so viel zu tun, ne? Wenn so Leute denken, ach ja, ich baue mir mein Gemüse an, das kann man ja im heimischen Garten oder auf dem Balkon auch prima machen, aber wenn man davon lebt, wenn man Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat, Kinder auch noch, die, wenn man bei euch auf der Homepage unterwegs ist, gehe ich mal davon aus, dass die Töchter da auch mit am Start sind.
Ja, richtig, absolut.
Ja.
Die sind mit dabei, ja.
Und die beschweren sich auch nicht, wenn sie sagen, so, ihr müsst mit auf den Wochenmarkt?
Nein, die haben jetzt, also klar, die haben das Leben natürlich so, wie sie es jetzt erleben, sicher auch nicht vorher so erlebt. Da kommt jetzt schon das eine oder andere, wo sie sagen, wow, da taucht jetzt mehr auf, als wir uns vorgestellt haben. Aber die sind es schon auch gewohnt, dass wir immer viel gemacht haben, also meine Frau und ich. Und da wird man auch so reingeboren. Und letztendlich, Leidenschaft gehört dazu. Also das ist ein ganz großes Thema. Ja. Ohne die geht da gar nichts.
Du sagst gerade schon ja, Thea, ne? Weil du hast vorher schon gesagt, das ist ganz ungewohnt, dass mein Name jetzt überall draufsteht. Früher dein Vater, aber der arbeitet immer noch mit. Also der ja, ist ja oh schon Gott, noch.
Der ist noch nicht so alt. Wir hatten es alle ein bisschen eilig mit dem Kinderkriegen. Der wird erst 60 dieses Jahr.
Ach so, ja, warum auch nicht, ja? Dann haben wir noch den jugendlichen Elan, die kurzen groß zu ziehen, so ungefähr. Genau. Aber warum hast du gesagt, da hast du drauf hingefiebert, das wolltest du unbedingt machen, weil das ist ja jetzt auch nicht so, also ich würde sagen, fast ist ein aussterbender Beruf doch, oder?
Ja, aber es ist so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Daniel, also man wächst halt rein, ne? Man wird da drin groß. Wir waren als Kinder natürlich auch viel mit im Betrieb, durften viel, so was man halt machen kann, auch helfen, mitmachen. Wir waren da immer dabei und angefangen hat es bei mir eigentlich als Kind und Teenie, als klar war, ich habe nicht so den klassischen großen Bruder, der das mal macht, so ganz standardmäßig. Und die Vorstellung, dass ich da mal irgendwann mit meinen Kindern vorbeilaufe und sage, ach übrigens, früher hat uns das gehört, aber ich darf jetzt nicht mehr da überall hin und euch alles zeigen, die fand ich so furchtbar, dass ich gesagt habe, es geht nicht, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber das ist eine tolle Motivation, ne? Also dieses zu sagen, ich möchte das erhalten.
Ja.
Und wie die Weiblinger können sich doch glücklich schätzen, dass sie wirklich einen Mühlenbetrieb haben.
Also die zu uns kommen, tun das, glaube ich, auch. Also wir haben ja wirklich eigentlich nur Stammkundschaft. Und die, zumindest das, was sie uns spiegeln, schätzen uns doch durchaus sehr, glaube ich. Wir schätzen sie auch.
Aber das wird bei euch ähnlich sein, oder? Das ist ja so, da geht man hin, da hält man noch Schwätzchen, oder? Ja, da weiß ich mal, ja, wir gehen heute zu Schmieds da in den Hofladen oder an den Stand auf dem Wochenmarkt.
Ja, das ist wirklich was. Also das ist das, warum ich auch den Wochenmarkt immer noch gerne selber mache, weil ich den Bezug zum Kunde einfach sehr mag. Also wir haben einfach eine Kundschaft, die ich persönlich einfach mag. Das ist einfach eine schöne Beziehung zwischen Produzent, Verkäufer und Kunde. Und wir bringen das einfach in so eine Trilogie, sage ich mal. Das ist echt irgendwie schön. Und das ist so ein Miteinander, ja.
Und man kriegt ja wahrscheinlich sehr direkt mit, was sie wollen und was sie nicht wollen, ne?
Genau. Also Feldsalat ist bei uns so entstanden, weil der Kunde einfach gesagt hat, habt ihr nicht mehr Freilandfeldsalat? Und da ist das nicht ein Thema und überhaupt. Und da habe ich einfach gemerkt, Freilandfeldsalat, das ist am Kommen, das ist ein Produkt, das mehr und mehr bei uns am Wochenmarkt nachgefragt wird. Und deshalb haben wir uns da auch in der Produktion sehr stark drauf spezialisiert.
Wie ist das bei euch? Also gerade jetzt bei Mehl, denke ich, dann gab es ja so viel, also Unverträglichkeit und dies und das, auf was muss man alles achten? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist.
Ja, also es ist schon so, dass man immer wieder gerade bei uns im Laden, wenn Kunden kommen, mit dem Thema natürlich konfrontiert ist. Also dass Leute kommen und sagen, ich habe irgendwie zum Beispiel eben Weizensensitivität, Unverträglichkeit. Was kann ich denn essen? Kann ich dies? Kann ich jenes? Also es ist schon so, dass man sich da auskennen sollte irgendwie und da Feedback gibt und da irgendwie im Gespräch ist. Aber natürlich betrifft es, auch wenn es sehr bewusst ist irgendwie, weil es irgendwie Thema ist ständig, auch in den Medien, betrifft es ja trotzdem nur einen ganz geringen Prozentsatz eigentlich der Leute. Das sind ja wirklich, wirklich, wirklich wenige, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und deswegen ist das jetzt für uns kein Problem oder so, dass jetzt irgendwie wir unser Mehl nicht mehr an den Mann kriegen würden, weil es keiner mehr verträgt. Mhm. Also das Gros der Menschheit verträgt Weizen und wird ihn auch weiterhin vertragen.
Ja, und aber auch bei euch wissen sie ja, woher es kommt, ne? Also so dieser ganze Prozess vom Korn zum Mehl zur Packung, die ich dann da kaufe.
Ja. Doch, ist auch das, was sie schätzen, glaube ich. Also wo auch immer wieder dann zurückgespiegelt kommt, so ja, ist so toll, dass man da weiß, so ich kann hier auf dem Feld vorbeilaufen und nachher weiß ich, in meinem Brot steckt genau das drin. Das also ist auch das, was ich am coolsten finde eigentlich.
Da ist man sich mit der Kundschaft einig.
Ja, ja, das wäre auch irgendwie blöd, wenn nicht. Ne?
Ja, das stimmt irgendwie. Das ist schon ein großer Vorteil, das ist richtig. Aber wie hat sich das verändert? Also was, wenn du jetzt dich mit deinem Vater austauscht, wenn es euch schon ja nun auch so lange gibt, was hat sich verändert im Laufe der Jahre? Was war so die krasseste Veränderung?
Ja, gerade schon dieses Regionalthema. Also als mein Vater das Anfang der 90er Jahre übernommen hat von meinem Opa, da war gerade irgendwie auch wieder so das Thema mit den Mühlen, mit der Konkurrenz ganz arg schlimm. Und da ging es eigentlich eher darum, dem Kollegen möglichst viel und oft das Wasser abzugraben, indem man die Preise billiger macht quasi. Damals hat man bei uns auch ganz viel erstmal geguckt, dass man so Gastrokunden kriegt, also Pizzerien, Schwäbische Wirtschaften und so. Da war das ja alles noch nicht so dicht mit so Supermärkten und sowas. Da hat Hegnach noch so einen Tante-Emma-Laden gehabt. Da war noch nichts mit hier eben große Wiederverkäufer. Und das hat sich sehr geändert. Also spätestens seit Corona ist das ja schon so, dass die Leute viel bewusster Muster sind mit, wo kommt es eigentlich her, ist es von hier aus der Gegend, das wirst du auch kennen. Und das merken wir ganz arg, dass diese, also der Regionaltrend ist seit den 2000ern stetig gewachsen. Und das hat sich da schon sehr geändert.
Ja, das ist wirklich so. Also ich denke, das, was sie sagt, das mit der Regionalität, das ist das, was uns, sage ich mal, die letzten Jahre, ich würde fast sagen 10 Jahre, immer mehr nach vorne bringt und, sage ich mal, Umsatz plus beschert. Weil wir einfach auch da mitgehen und viele Produkte selber produzieren. Also das ist nicht nur eine Handvoll Produkte.
Was sondern gibt's alles bei euch?
Boah, das gibt
jetzt
alles
geht's von A bis Z. Die nächsten 10 Minuten sind gefüllt.
Also das fängt im Frühjahr an. Also wir haben jetzt noch Feldsalat, wir haben Spinat, wir haben Möhren, wir haben rote Beete, wir haben Sellerie im Eigenanbau, wir haben Pastinaken, Petersilienwurzen, alles jetzt noch im Lager. Und Spinat und Feldsalat jeden Tag in der Ernte. Und dann geht es im Frühjahr, also wir beginnen jetzt schon mit Vorbereitung zum Grünspargel. Es geht dann los mit Grünspargel. Mhm. Also alles hier in Waiblingen produziert. Das ist eigentlich echt eine coole Nummer.
Das klingt so, ja.
Und dann geht es weiter. Nach dem Grünspargel kommen die Erdbeeren, dann kommen die Himbeeren, dann produzieren wir Heidelbeeren, geht es weiter mit Gemüse. Also die Möhren, Buntmöhren dann im Frühjahr wieder. Alle Salate. Dann kommt dann das Kohlgemüse dazu, Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl,
lecker.
Romanesco, Grünkohl dann im Herbst wieder.
Ich liebe Grünkohl.
Gibt's jetzt auch noch? Ah ja, habe ich vergessen.
Ja, ja gut, der braucht ja den Frost, gern, ne?
Ja, genau.
Dem schadet der Frost nicht, im Gegenteil. Also da, wo ich herkomme, hieß es immer, der braucht den ersten Frost und schmeckt dann nicht.
Genau, das schmeckt einfach viel bekömmlicher und ist ein bisschen feiner. Also Grünkohl ist ein tolles Gemüse.
Aber das ist doch eigentlich auch schön, wenn man das beobachtet, oder? Auch die Trends. Mhm. Also, und ihr könnt ja direkt reagieren im Zweifelsfall.
Also das ist wirklich so, wir können echt reagieren und können genau das Produkt, was wir feststellen, was mehr nachgefragt wird und wo gerade der Kunde dann im Prinzip auch favorisiert, bei Erdbeeren verschiedene Sorten favorisieren, die eben nicht so gut haltbar sind, aber viel besser schmecken. Da haben wir auch einen Riesenvorteil gegenüber, sage ich mal, der großen Kette, die einfach längere, sage ich mal, Wege hat, weil einfach die Transportwege länger sind. Da sind wir dann einfach, ja, durch das, dass es so kurze Wege sind, morgens geerntet, mittags im Verkauf, das schmeckt dann halt schon sehr viel, viel besser.
Ja, absolut. Mhm. Ich glaube, jeder, der das mal probiert hat, ne? Klar, kostet auch ein bisschen mehr, ist einfach so.
Ja,
aber
klar.
Da steckt ja auch Handwerk dahinter. Ja.
Absolut. Also wenn man gerade so ein Produkt, das so empfindlich ist, da muss man halt dann ganz sensibel damit arbeiten und das ist wirklich Manufaktur im höchsten Grade, weil da gilt es dann jeden Prozess, sage ich mal, ganz gezielt und genau abzustimmen, auch mit den Pflücker, wann sie, sage ich mal, ein bisschen vorsichtiger pflücken müssen, wenn so Tage kommen, wo es dann sehr heiß ist, die Früchte weicher sind, da muss man ganz, ganz schnell, sage ich mal, wenn es mal so 25, 28 Grad hat, am Vormittag schon, da muss man beenden, auch schon um 10, 11 Uhr und dann in eine andere Sorte gehen, wo dann ein bisschen unempfindlicher ist. Also die Dinge sind dann einfach extrem wichtig.
Aber das sind doch Erfahrungswerte, oder? Das weiß man doch nicht am Anfang, wenn man anfängt.
Nein, das ist wirklich erfahrungswert, absolut.
Thea, bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ich meine, du hast deinen Vater noch mit dabei, der dann auch sagen kann, ne? So, da achte mal drauf. Aber das ist ja, eigentlich ist es ja großartig, wenn das auch so funktioniert, dass die Generationen so zusammenarbeiten.
Wie dankbar wir dafür sind, ey, alle. Also, wir, wie gesagt, seit 2019 sind wir jetzt zu dritt quasi alle da, mein Mann, mein Papa und ich. Und wir sind seit 2019 eigentlich so ein bisschen so ein Dreier-Team. Also, das war jetzt die ganzen letzten Jahre schon so, dass da nicht irgendwie mein Vater der war, der so alles entschieden hat und ihr macht, was ich sag, so. Sondern es war eigentlich immer so, dass man sich ausgetauscht hat und entweder dann einen Konsens gefunden hat oder manchmal, wenn es dann auch kleinere Entscheidungen waren, hat mein Vater auch manchmal schon gesagt, so, wisst ihr was, in ein paar Jahren ist es eh euer, mir ist eigentlich nicht so wichtig, entscheidet ihr so.
Aber
an anderen Momenten hat er dann irgendwie gesagt, nee, er will das jetzt so, dann macht man es so. Und ja, also ich bin froh, dass der weiterhin noch eine Weile da bleibt, weil klar sind wir jetzt lang genug auch irgendwie schon dabei, aber das sind auch einfach natürlich teilweise auch Kontakte, die er in seine Generation oder auch noch die Generation drüber hat, die ich natürlich auch kenne, aber mit denen er natürlich ganz anders aussprechen kann und dann natürlich auch umgeht. Und das ist dann schon gut, wenn man das noch hat.
Ja, ich denke mal, die Menschen in Waiblingen wissen auch, ja, wenn sie zu euch kommen, ja, da ist ja noch der Vater und dann hält man wahrscheinlich auch bei euch erstmal Schwätzchen und tauscht sich aus über das, was da so los ist.
Ja, doch, doch. Also wenn man uns erwischt persönlich, wir haben ja auch noch Mitarbeiter, die sich natürlich auch im Laden immer sehr gern mit unseren Kunden unterhalten, aber wir selber sind meistens ziemlich im Stress.
Aber wie sieht denn dein, Alltag überhaupt aus da in der Hegnacher Mühle? Also wie verbringst du deinen Tag, wenn du sagst, im Verkauf ja gar nicht mal immer
hinterm
unbedingt.
Hinterm Schreibtisch.
Ne? Am Schreibtisch. Das klingt jetzt eher nicht noch eher. Das ist die Büromüllerin in dem Fall.
Ja, das ist auch wirklich so ein bisschen mein Wunderpunkt, sage ich mal. Das hat sich so ergeben über die letzten Jahre, weil wir das so ein bisschen aufgeteilt haben, einfach so nach, wer kann wie. Mein Vater, der fährt sehr viel, macht sehr viel eben Auslieferung, Außendienst und so weiter. Mein Mann macht eigentlich die Produktion mehr oder weniger komplett alleine. Nachmittags kommt mein Vater dazu, wenn der wieder da ist. Und ich habe irgendwie immer mehr halt so das Büro gemacht, weil ich das, also mir liegt es, ich kann das gut, mir macht es eigentlich auch Spaß, so Zeug sortieren, in irgendwelchen Excel-Dateien alles ablegen. Ist ganz prima, sehr befriedigend. Ich bin
kommt
so
ein
To-Do-List-Mensch.
Bei dem Beruf Müllerin denkt man sofort an Excel-Tabellen.
Nein,
und
gar nicht. Ach, überhaupt nicht. So. Aber tatsächlich ist es ja furchtbar viel Bürokratie. Ja. Also nicht nur irgendwo anders, sondern eben auch im Handwerk wird das irgendwie gefühlt immer mehr. Und das, also ich komme aus dem Büro tatsächlich fast gar nicht mehr raus, sehr zu meinem Leidwesen. Wenn man rauskommt, dann ist es noch viel schöner bei uns.
Aber wenn du sagst Produktion, also es gibt ja keinen klassischen Mühlstein mehr, der gedreht wird, oder wie
Nein,
ist das?
Nein, bei uns nicht. Nee, also es gibt noch Mühlen in Deutschland, die mit so einem Mahlstein arbeiten. Mhm. Das sind aber hauptsächlich irgendwelche kleinen Mühlen, zum Beispiel Windmühlen da in Norddeutschland an der Küste oder so. Die meisten Mühlen machen das schon ganz lang nicht mehr. Das sind Metallwalzen, mit denen man vermahlt und die machen auch ganz schön Lärm. Aber für uns ist das ja, wir sagen immer, die Mühle macht Musik. Das, für uns heißt das kein Lärm. Aber wenn Leute reinkommen, ist schon, also das Erste, was sie sagen, ist immer, ach, hier riecht's voll gut. Und das Zweite, was sie sagen, ist, ha, schon ganz schön laut, oder ist das immer so?
Und dann denke ich, ja,
ja genau.
So ist das.
Aber man ist es gewohnt und es ist ja auch so, dass man, also zumindest als Handwerksmüller macht man ganz viel übers Gehör, weil bevor man sieht, dass irgendwas irgendwo schief läuft, hört man das nämlich an der Mühle.
Ah,
also
okay.
Das ist durchaus auch ganz wichtig.
Lagert ihr euer Korn dann auch bei euch?
Ja.
Also das heißt, das habt ihr alles in jeder Verarbeitungsstufe ist das dann bei
Richtig,
euch in der
Richtig, genau. Also wir lagern nicht den gesamten Jahresbedarf selber ein, dafür haben wir nicht genügend Platz. Aber wir haben Platz für so 450 Tonnen, je nachdem welche Getreideart, ein bisschen unterschiedliche Volumina. Und das lagern wir selber ein und den Rest lagern die Landwirte, der Weg ist ja kurz.
Gibt es da auch so einen Trend? Also ich weiß noch, Dinkel war dann irgendwann mal ganz weit vorne dabei.
Noch,
ne? Ist immer noch so.
Also klar, der Weizen ist immer noch mit Abstand die größte Menge, auch bei uns. Und das wird vermutlich auch so bleiben. Aber der Dinkel ist wirklich sehr stark angewachsen in der Menge. Also auch so die letzten 10 Jahre kann man da richtig zugucken, wie es so immer so ein bisschen weiter hochklettert. Und das, also es pendelt sich so ein bisschen jetzt ein auf so einem Level, wo man sagt, okay, viel mehr steigert sich im Moment nimmer. Aber es ist schon sehr gewachsen. Also vor 20 Jahren hat sich kaum ein Mensch für Dinkel interessiert und das ist jetzt schon sehr groß.
So, hast du ein Lieblingsgetreide eigentlich, wenn du das so?
Emmer.
Emmer. Ah, das ist aber auch nicht so ein, das ist auch eher so ein kleiner Geheimtipp, oder?
Ja, es
Wobei
gehört halt zu den Urgetreiden.
Ja.
Ist eher noch so ein bisschen was Besonderes, genau, Urkorn.
Und was ist das Besondere an Emmer?
Also, erst einmal ist er wunderschön.
Also, es ist ein Argument, ich will das zählen. Ne?
Das Auge ist ja mit und also schon lang bevor man den essen kann. Es gibt unterschiedliche Emmersorten und dann die gibt es zum Beispiel in Schwarz. Die Ähre, die sieht einfach rabenschwarz aus auf dem Feld und es wächst ja sehr hochstrohig. Wenn durch so ein Emmer oder auch Einkorn, auch ein Urgetreide, wenn da durch so ein Fels- oder Sommerwind durchgeht, das sieht so malerisch aus wie in diesen Studio Ghibli-Filmen aus Japan da. Das sieht wirklich genau so aus. Das kann ein Weizenfeld nicht. Das können bloß die Urgetreidefelder und dann die schwarze Farbe und es sieht einfach besonders aus. Es riecht ein bisschen anders auf der Mühle, es schmeckt ganz anders, es verarbeitet sich auch anders, ist ein bisschen kniffliger so vom Teighandling her und ist einfach ist
und
mal
das
was
Specs
anderes.
Hier?
Ja, ja.
Ach was.
Also natürlich ganz wenig. Also
ja, ne,
wir reden hier von wenigen Tonnen im Jahr, die wir da brauchen und Einkorn noch viel weniger. Das sind ganz kleine Nischenprodukte, sage ich mal, die bei uns auch hauptsächlich in Form von irgendwelchen Fertigbackmischungen gekauft werden, wo man dann einfach, weil die Leute das so wenig kennen und aber wissen, dass es schwieriger in der Verarbeitung ist, dass sie sich nicht so richtig rantrauen. Und deswegen vor so einer Tüte Emmermehl jetzt eher ein bisschen Respekt haben, aber wenn es quasi eine Backmischung ist, wo man sagt, muss bloß noch Wasser dazu tun und Hefe und dann läuft das Ding, dann sind sie eher mutig.
Okay, nehme ich.
Ja, genau.
Das klingt ja auch nach einem sehr abwechslungsreichen Beruf, trotz allem immer. Also es klingt nicht so, als ob jeder Tag genau gleich wäre.
Nee, es ist natürlich irgendwie jeden Tag anders. Und das Schönste finde ja ich eigentlich, dass man wirklich in der Produktion halt echt alles macht. Also vom Getreideannahme übers Verarbeiten bis hin zum Fußbodenkehren machen wir da halt echt alles, Chefe hin oder her. Also das ist nicht so, dass da nur irgendwie der Azubi fegt, sondern das machen wir alle so, weil gehört halt dazu. Mhm. Und der Kundenkontakt, was du auch schon gesagt hast, das ist für uns auch mit das Allertollste an dem Beruf, dass man so direkt die Wertschätzung vom Kunde hat, da eben direkt hört, was so aus dem eigenen Produkt wird, weil Mehl kann man ja erstmal nicht essen. Und deswegen ist für uns dann natürlich schon immer essentiell, wenn dann Leute kommen und sagen, oh, ich habe dies und jenes aus eurem Mehl gebacken und so gut ist mir das noch nie geworden wie diesmal und jetzt nehme ich nur noch eures und so. Das sind dann schon Sachen, die hört man natürlich gern. Die gehen runter.
Die gehen auf schon,
ja. Oder, ja, oder wenn sie zu euch kommen und sagen, also die Erdbeeren nur hier, weil, oder den Spargel oder den Feldsalat oder wie auch immer.
Ja, das
ne?
ist wirklich, natürlich, das ist, tut der Seele gut.
Aber wie geht man mit dem Stress um, weil das ist ja auch so wetterabhängig. Also ich stelle mir jetzt gerade in der Landwirtschaft vor, ich denke, wie könnt ihr ruhig schlafen, wenn, also Winzer ähnlich natürlich, hatten wir ja hier auch schon im Stadtgeflüster. Ich denke, dieser Stress, wahrscheinlich lernt man damit umzugehen, aber wie ist das, immer Wetter-App gucken, immer gucken, oh, hoffentlich und können wir und...
Du sagst es ganz genau, so ist es. Also das ist wirklich ein ganz großes Thema, vor allem für uns, die, sage ich mal, das ganze Jahr über geht es mit dem Wetter. Man hat entweder zu heiß, man hat zu trocken, es ist zu kalt, also es gibt Frost. Mhm. Das ist immer ein Blütenthema, dass Blüten im Frühjahr erfrieren. Feldsalat kann erfrieren, wenn es zu lang Dauerfrost gibt und die Sonne scheint. Also wenn praktisch die Wurzel eingefroren ist, dann ist es eigentlich ein Vertrocknen. Und so hat man immer mit dem Wetter zu tun. Also, und vor allem nicht nur jetzt über eine Saison, weil wir halt nicht nur Erdbeer machen, sondern eigentlich das ganze Jahr Saison haben. Also, das ist ein ganz großer, und da gibt's wirklich auch schlaflose Nächte. Also, dann kann es manchmal sein, dass wir nachts um 1 Uhr ausrücken und dann gehen wir aufs Feld raus und tun nochmal Vlies oder Folie dazu auflegen, einfach um die Blüte zu schützen. Mhm. Also das
muss
so,
man machen, muss man reagieren.
Muss man reagieren.
Das heißt, ich stehe dann auf dem Wochenmarkt und sage, tut mir leid, Feldsalat ist heute nicht.
Ja, das ist passiert ganz selten, weil wir natürlich schon immer schauen, dass wir ein bisschen vorarbeiten. Mhm. Und dann, wenn wir sehen, okay, es wird ganz knapp, dann gehen wir natürlich im Großhandel, steigen wir aus und verkaufen im Großhandel nichts mehr, sodass wir immer am Wochenmarkt was haben. Also die Waiblinger Kundschaft, die hat dann immer
das hat Vorrang.
Ja, absolut.
Ein Weibling auf dem Wochenmarkt, beim Schmied gibt es Feldsalat.
Gibt es eigentlich immer fast Feldsalat. Ja. Höchstens ist mal 3 Wochen am Stück. Also ist ja auch dann begrenzt zu lagern. Das ist mal ein paar Tage, wo man den im Kühlhaus dann stehen lassen kann, aber nicht wochenlang. Das
wie viele Hektar habt ihr denn dann, wenn ihr sagt, auch Großmarkt?
Ja, also Feldsalat haben wir tatsächlich eine richtig große Fläche, das sind ca. 45 bis 50 Hektar.
Ja, und da muss man schon mal kurz einatmen, ja.
Ja, das sind, also wir haben auch dann auch genug Mitarbeiter zur Verfügung. Die hat in der Regel so zwischen 15 und 20 Mitarbeiter, die jeden Tag Feldsalat schneiden. Jetzt ist es gerade ein bisschen weniger, weil die Mengen natürlich nachlassen und vor allem auch das Aufbereiten dann. Also morgens schneiden, dann in den Mittagsstunden, sage ich mal, den Aufbereiter waschen und dann verwiegen, verpacken und so weiter. Das ist alles nochmal das Gleiche wie Ernten vom Zeitaufwand. Ja, das soll ja eigentlich dann schon ein küchenfertiges Produkt sein. Das ist immer unser Ziel.
Ja, freut sich auch der Verbraucher, weil gerade beim Ackersalat oder beim Feldsalat unten die Wurzeln oder dies oder das und so. Und du denkst so, das Gefummel dann.
Ja, genau. Und das ist halt das Ziel, dass man das Produkt, sage ich mal, so hinbekommt. Da gehört natürlich in der Aussaat und in der Bodenvorbereitung schon ganz viel dazu, dass alles optimal verläuft. Umso schöner, sage ich mal, die Aussaat funktioniert und so gleichmäßiger man die einzelnen Saatkörner ablegen kann und umso gleichmäßiger die dann aufwachsen, umso schöner ist nachher das Produkt. Und das gehört alles dann natürlich dazu. Und wenn das alles so optimal funktioniert, dann kann man echt auch im Freiland einen Feldsalat produzieren, der, sage ich heute, schöner ist wie im Gewächshaus. Also weil der einfach ganz andere Qualität aufweist, fester ist, knackig ist, also auch viel besser haltbar ist in der Schüssel.
Ja.
Also, lauter so Dinge, die begeistern. Das kriegt man mit.
Ich finde schon, das kam jetzt durchaus durch. Ja, genau. Aber seid ihr auch auf dem Wochenmarkt vertreten eigentlich von der Mühle aus?
Nee. Also wir werden immer mal wieder angefragt. Es ist... schwierig insofern, als uns natürlich völlig die Infrastruktur dafür fehlt. Und dann ist es auch so, dass wir unser Mehl ganz wenig in ganz kleine Gebinde abpacken. Also will sagen, unser kleinstes Gebinde beim Mehl an Standardmehlen ist 2,5 Kilo. Und beim Markt, gut, die meisten Leute haben mittlerweile irgend so einen Trolley dabei oder so, aber 2,5 Kilo sind halt schon schwer. Das wiegt mehr als Salat.
Das stimmt.
Und dann nimmt man das jetzt nicht unbedingt vom Markt mit und das führt dann auch ein bisschen dazu, dass es kein so ein Markt tagliches Produkt irgendwie ist. Und also, ich meine, wir können früh aufstehen, aber um 4 will ich nicht aufstehen.
Aber ist ja auch toll, wenn man zu euch kommt und die sagen, das riecht auch noch gut und sie können ein bisschen stöbern. Man hat die Brotmischungen da. Ihr habt jetzt auch Kultur, ging's los. Ja. Ne? Ihr hattet euer erstes Konzert.
Ja, es war so schön.
Also, muss man das machen, um am Markt auch noch was Besonderes zu machen, außer... Also das tolle Mehl, was man eh schon hat und die Produkte, die man da hat?
Nee, also das Kulturding, das machen wir einfach nur deshalb, weil ich es unbedingt will und weil ich es so toll finde. Das ist so eine Idee, die hat über die letzten 20 Jahre immer mal wieder kam, die so auf. Meine Mutter ist klassisch studierte Sängerin und das heißt, die hätte natürlich irgendwie so ganz klassisch Schubert, die schöne Müllerin oder so in der Mühle aufführen können. Dazu kam es dann irgendwie nie. Meine Tante, die ist sehr, sehr theateraffin und da früher vor allem sehr viel gemacht, die hat dann die Ideen gehabt, so Theaterworkshops in der Mühle oder so. Und es hat nie einer gemacht, es war immer nur eine Idee. Und dann hatten wir letztes Jahr, war ziemlich viel los, da hatten wir 150 Jahre und das war voll das Stressjahr wirklich. Es war ein Riesenfest und alles war super toll. Wir hatten großen Spaß, aber es war voll der Stress. Und dann haben wir gedacht, komm, damit uns nicht langweilig wird, muss jetzt was Neues her. Und haben gesagt, das machen wir jetzt einfach, wir setzen die Idee jetzt einfach um. Und ich hatte echt Bammel davor, weil wir haben es ja noch nie gemacht. Aber sie waren alle voll begeistert und es war so, so schön. Es war unfassbar schön, in der Mühle die Musik zu haben. Und jetzt im Sommer kommt ein Krimi-Autor zur Krimi-Lesung, der bei uns recherchiert hat, weil sein nächstes Mordopfer der Müller ist.
Aber nur im Buch.
Nur im Buch. Ich darf noch nicht spoilern, das Buch erscheint erst. Ja, das sind einfach tolle Sachen und das macht man ja auch echt nur für die Seele. Also mit so Kleinkulturveranstaltungen ist ja kein müder Cent verdient in der Regel. Das macht man ja wirklich nur aus Leidenschaft. Ja. Und das, klar, bin ich nachher am Ende froh, wenn ich da irgendwie halbwegs auf Null rauskomme bei den Veranstaltungen. Mhm. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass ich da drin stehe und wenn der dann da vorne sitzt, jetzt der junge Kerl da letzte Woche und dann da den Piano Man singt mit Mundharmonika und ich dann da einfach die ganzen Minuten, die der das singt, einfach nur heulen kann. Das ist doch voll schön. Besser geht's doch nicht.
Also wirklich. Ja, aber das ist doch schön. Aber da kommt ja auch so viel Leidenschaft rüber. Und dann sagt man, natürlich ist es noch zusätzlich, aber das klingt ja bei dir auch so durch. Aber wir machen es halt, weil es schön ist und weil es Spaß macht.
Nee, die
und
Stunden, alle Spaß die zählt haben. Keiner. Also nee, das ne? Ding heißt ja nicht umsonst selbst und ständig. Das darf keiner zählen, den Zeitaufwand, den man da hat. Das ist bei euch das Gleiche. Nee. Und das, das bezahlt dir im eigentlichen Sinne keiner, das bezahlt halt die Seele.
Du hast schon gesagt, der direkte Kundenkontakt auch und gerade auf dem Wochenmarkt oder so, kriegt ihr das da auch wieder gespiegelt oder habt ihr da aus Bruttler dazwischendurch, die sagen, ah, ich weiß ja nicht, ob das alles so recht ist. Was passiert einem denn da so alles?
Also diese, wenn man bei den Bruttler anfängt, was man ja nicht gern macht, also das ist schon sehr, sehr selten.
Ach,
also muss ich sagen, also im Gegenteil ist es so, dass man echt die Kunden hat, die das absolut wertschätzen. Und auch das Wertschätzen, dass man so viel dafür tut, dass man so ein Produkt, sagen wir mal, immer präsent hat. Mhm. Und das finde ich, also die Wertschätzung vom Kunden, das ernährt mich. Mhm. Das ist einfach so was ganz Besonderes. So wie, also das gibt der Leidenschaft nochmal richtig Schwung. Und da fragt man sich manchmal, warum macht man das noch? Ja. Also ich sage immer wieder, eigentlich mache ich es nur deshalb, weil ich das mag, dass man auch das, was wir dann machen, dass das gesehen wird. Ja. Und es ist einfach was Schönes.
Aber wenn man so lange dabei ist, was würdest du sagen, sind so die größten Veränderungen auch überhaupt in der Landwirtschaft, mit denen ihr dann zu tun hattet oder Herausforderungen? Ich will gar nicht sagen unbedingt Probleme, aber...
Also was für uns natürlich immer das große Thema ist oder was immer gewachsen ist, ist die Bürokratie in der Landwirtschaft. Das ist ein unglaublich unleidiges Thema. Mhm. Also wird jetzt immer, immer noch mehr. Jeder redet von weniger Bürokratie, aber im Endeffekt...
Lacht die Tier. Oh nee, ist klar.
Das wird immer schlimmer. Also wenn die wegfallen würde, könnte man, glaube ich, viel produktiver sein noch.
Bei dir, Thea, hast du ja schon gesagt, du verbringst ja auch viel Zeit im Büro. Ne? Das ist dann dieser Wermutstropfen, den es dann doch irgendwie gibt. Wenn ihr jetzt jemandem sagen müsstet, obwohl wir jetzt schon viel darüber gesprochen hättet, ich mache diesen Job, obwohl er so hart ist, obwohl er mir einiges abverlangt und trotzdem ist es der beste Job der Welt. Warum ist es so?
Ich mache das deshalb so sehr gerne, weil ich erstmal Pflanzen sehr liebe. Also meine Tochter oder meine Töchter sagen mir manchmal, du kennst ja jede Erdbeerpflanze. Du weißt jedes Feld, wo der Feldsalat wächst, welche Sorte da steht. Weil ich dann sage, ja, der Feldsalat kommt jetzt von dem und dem Feld. Da gibt es manchmal so Nuancen, Unterschiede bei Pflanzen. Selbst die gleiche Sorte wächst vielleicht auf einem anderen Boden etwas anders. Also man tut ja beim Wein so viel philosophieren. Der Wein schmeckt auf einem Schiefer oder auf einem anderen Boden ganz anders. Und genauso ist es bei so Produkten auch. Also Erdbeeren wachsen auch auf dem Boden anders wie auf dem anderen Boden. Also, und das sind so Dinge, also die Pflanzenliebe, das ist das, warum ich den Job so sehr gerne mache. Also ich liebe das Grün und ich liebe auch das Rot bei Erdbeeren.
Herrlich.
Und das ist das, was mir echt viel Spaß macht. Also im Frühjahr, wenn dann es wieder die Vegetation wieder anspringt, dann habe ich so richtig das Gefühl, jetzt muss ich raus, jetzt muss man Salat pflanzen.
Das sind etwas andere Frühlingsgefühle dann in deinem Zusammenhang.
Die anderen kommen dann dazu.
Ja, super. Alles wieder schön. Mehr Licht, herrlich.
Genau,
ja.
Richtig. Genau.
Bei dir, Thea, weil du, ich meine, du hast ja vorher schon gesagt, ja, das ist das, was du irgendwie immer machen wolltest.
Ja,
und so. Und
es ist auch so.
Aber also warum ist es der beste Job der Welt?
Ich finde es immer voll die schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil mir das total schwerfällt, da so einen Finger genau drauf zu legen, was es eigentlich ist. Weil das, also klar ist der Beruf total fantastisch und viel zu unbekannt und man macht da eine tolle Sache und so. Aber für mich ist das vor allem ganz viel der Ort da unten, weil wir sind ja da wirklich mitten im Naturschutzgebiet, da an dem Remstalradweg. Und ich bin da zu Hause. Das ist echt egal, wo ich wohne. Wir wohnen da auch nicht direkt an der Mühle. Wir wohnen hier im Umkreis, weil das natürlich für die Kinder da so weit ab vom Schuss, da bist du ja nur Elterntaxi. Aber egal, wo ich wohne, so richtig zu Hause bin ich halt echt bloß dort. Und einfach so da zu sein und die Mühle und dann macht die Mühle da ihre Musik und läuft und hört sich an und riecht. Und auch dieses Ding, ich glaube, ich könnte nie mein ganzes Leben irgendwo angestellt sein, weil diese selbstständige Tätigkeit, klar ist das viel und klar denkt man sich manchmal so, Gott, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt eigentlich echt mal nur 24 Stunden von niemandem angesprochen werden. Aber so dieses Ding von, ich kann hier eigentlich machen, was ich will. Ich kann mich hier voll verwirklichen. Ich kann Musik in meiner Mühle machen, wenn ich das will. Und ich kann das einfach. Ich kann das einfach entscheiden. Und das ist doch cool.
Schöne Schlussworte. Ich würde sagen, das Waiblinger Stadtgeflüster mit Thea Scholz von der Hegnacher Mühle und Daniel Schmid vom Hofmarkt Schmid in Waiblingen. Ich sage mal vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und ich sage für heute vor allen Dingen Tschüss und gerne, wenn ihr alle mögt, bis zum nächsten Mal.
Das war das Waiblinger Stadtgeflüster, präsentiert von der Waiblinger Kreiszeitung. Bleiben Sie immer informiert mit allen wichtigen Neuigkeiten aus Waiblingen und Umgebung. Die Angebote der Waiblinger Kreiszeitung finden Sie unter aboshop.zvw.de.